Frau Gell-Falkowitz, 3 Wochen Synode, ein erstes Fazit.
Am ersten Tag schien es, als wäre das so ein einheitlicher Block. Die Bischöfe, die Kardinäle, die Laien dann separiert. Im Laufe der Synode hat sich jetzt dieser Eindruck eines geschlossenen Blockes doch in sehr viele Gesichter aufgeteilt. Und das ist das eigentlich Erfreuliche. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr auch diese Spaltung oder diese auch räumliche Trennung zwischen dem Block der Kleriker und dem Block der Laien hat sich doch sehr, zumindest in den Pausen, zumindest in den Häusern aufgelöst und auch in den Zirkuli. Und das ist eine der sehr schönen Ergebnisse.
Ein inhaltliches Fazit, was ist der Hauptkern der Botschaft am Ende?
Für mich war auch am Anfang nicht so klar, wie es mir jetzt klar geworden ist. Mit Wort Gottes setzt man normalerweise die Heilige Schrift gleich. Und ich glaube, eine der großen, nicht ganz neuen, aber doch vergessenen Inhalte bedeutet doch, dass das Wort Gottes weit über die Heilige Schrift hinausgeht. Das trennt uns dann übrigens auch wiederum vom Judentum und vom Islam in mancher Hinsicht. Denn zum Wort Gottes gehört eigentlich die lebendige Person Christi. Das ist das unausschöpfbare Buch, dass wir ja immer wieder in der Heiligen Schrift nur mühsam nachbuchstabieren. Und außerdem fand ich auch sehr gut, dass das Wort Gottes ja nicht aufgehört hat zu sprechen. Es spricht in der Geschichte, es spricht in den Ergebnissen und Ereignissen unserer Zeit, es spricht auch in der Zukunft. Das heißt, es hat eine unabgeschlossene Dimension. Das hat mir sehr gut gefallen.
Was ist wirklich der Ertrag dieser Synode, zum Beispiel auch an konkreten Ergebnissen, mit denen man jetzt weiterarbeiten kann?
Das trifft für alle jene Länder zu, einschließlich Deutschland, dass die biblischen Worte zwar in gewissem Sinne irgendwie bekannt sind, aber doch sehr abgesunken. Und wir haben ja einen biblischen Analphabetismus. Ich glaube, dass das genau war der Anstoß, zu sagen, dass erneute und große Anstrengungen einer Modernisierung der Sprache, einer Umsetzung in auch eine alltägliche Bibellesung gegeben werden. Das klingt immer sehr simpel. Offensichtlich ist das in 3/4 der Welt einfach nicht der Fall. Und da kann ich auch Deutschland einschließen.
Sie selbst haben eine zweite Aufklärung in der Philosophie in die Synodenaula eingebracht, haben Sie angesprochen. Und Ihr Gedanke wurde vielerorts aufgegriffen. Macht Sie das ein klein bisschen stolz? Zeigt das etwas über das Ernstnehmen auch der Hörer der Beiträge der Laien hier in der Aula?
Wahrscheinlich beruht der Effekt darauf, dass Philosophie hier wenig zur Sprache kam. Also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig, denn das sind verschwisterte Disziplinen. Also Theologie ohne Philosophie ist immer ein bisschen taubstumm auch. Also gerade von dem, was die Vernunft, die der Papst ja immer sehr, sehr stark anspricht, leisten kann. Und diese zweite Aufklärung, in der wir stehen, will ich nicht herbeireden. Ich glaube, dass sie wirklich läuft. Und manchmal haben die Theologen, viele Theologen, auch die Kleriker, den Eindruck, sie würden mit dem Rücken an der Wand stehen. Ich sehe das nicht so. Und das muss man ihnen zusprechen. Man kann die Theologie nicht einzig aus der Theologie heraus erneuern, sondern da, glaube ich, gehört noch ein Schulterschluss mit denen, die in einer sehr redlichen und auch sehr fragenden Weise nach der Wahrheit fragen. Ich sage das ganz ungeschützt. Es ist wirklich eine neue Frage nach diesen mörderischen Ideologien, was denn heute als Wahrheit gelten kann. Es tut mir eigentlich eher leid, dass sich die Theologie so immer nur so randständig mit diesen neuen Untersuchungen beschäftigt. Das wollte ich anstoßen. Das kam, glaube ich, auch ganz gut an.
Immer wieder wurde auch betont, der Papst könne gut auf den Punkt bringen, der Papst könne die Diskussionen zusammenfassen. Wie sehen Sie seine Rolle hier und was erwarten Sie sich von ihm jetzt am Ende der Synode und vielleicht auch im nachsynodalen Schreiben?
Es gab eine wunderschöne Überschrift in einer deutschen Zeitung vor einigen Monaten, das hieß Professor Dr. Papst. Und diesen Eindruck habe ich auch, dass der Papst hier wirklich eine besondere Qualität hat. Er hat ja zweimal an dieser Synode das Wort ergriffen, das erste Mal in einer kurzen Ansprache zu Beginn, das war klar, aber auch das war druckreif. Aber das zweite Mal hat er ja eingegriffen an der Stelle, wo die historisch-kritische Exegese für viele manche Theologen doch ein bisschen den Belzebub darstellt. Das hatten sogar afrikanische Bischöfe beklagt und das kann ich nachvollziehen. Aber der Papst hat da also mit einer sehr großen Ruhe, wie er das ja kann, gesagt, darauf können wir einfach nicht verzichten. Das Problem ist nicht, dass wir dann in den anderen Straßengraben fahren, sondern das Problem ist, wie können wir die kritische Methode, gerade weil das Wort Fleisch ist, Geschichte geworden ist, einbringen in eine sehr, in diesem Sinne auch wieder vernünftige Lektüre der Heiligen Schrift. Und das macht er mit einer großen Ruhe und das ist auch jetzt in die Schlussdokumente aufgenommen worden. Man kann aufgrund dieser Missergebnisse oder dieser Missverständnisse auch der historisch-kritischen Methode, da könnte ich selber ein Lied davon singen, nicht die ganze Methode abdanken. Dann fallen wir zurück in ein 19. Jahrhundert, das kann überhaupt nicht sein. Man kann überhaupt nur vorwärts gehen. Aber dass das rückgebunden wird in eine einschließliche, dass das rückgebunden wird in eine ganzheitliche Lesung, also auch geistliche Lesung der Schrift, das, glaube ich, haben auch die jüngeren Exegeten sehr gut begriffen. Ich habe hier selber ein Gespräch mit jemandem gehabt, der weiß das. Auch die Exegeten selber kennen ja mittlerweile die Schwachpunkte der historisch-kritischen Exegese. Die tun ja alle so, als wären sie beide gewesen. Wir sind alle historisch nicht neben Jesus gestanden. Und vieles von dieser Exegese ist hypothetisch. Das muss man ganz genau sehen. Und insofern kommt eine neue, kleinere Demutshaltung und auch der Versuch, da weniger auftrumpfend zu sagen, das steht ja zwar alles drin, ist aber nicht gewesen. Also diese sehr simple Methode, auf die muss man verzichten.
Ich hake nach. Was erwarten Sie sich vom Papst für das nachsynodale Schreiben?
Ich erwarte mir, dass er genau die Unverzichtbarkeit der geschichtlichen Lesung der Heiligen Schrift betont. Das unterscheidet uns nämlich auch positiv von einer Lesung des Koran, mit der wir ja nicht einverstanden sein können. Sozusagen mit der Stricknadel reinzustechen und zu sagen, da steht's aber geschrieben, punktum. Das kann überhaupt nicht sein. Und das ist ja diese wunderbare Präzision auch des christlichen Denkens, dass es verschiedene Momente immer gleichzeitig halten muss. Das macht es schwierig, das muss man balancieren, das macht es aber spannend. Das erwarte ich mir. Aber das Zweite denke ich auch, dass er darauf hinweist, die Lesung, die Deutung, die Vertiefung in die Schrift ist ja keineswegs eine Sache der Priester oder der Kleriker. Und ich denke, dass er hoffe, dass er sehr deutlich auch die Lesung über die Laien und über diese inspirierten kleinen kirchlichen Gemeinschaften einbringt. Das hat die Kirche immer reich gemacht. Das ist genau der Weg, der übrigens über die Taufe vorgegeben ist. Wir sind an allererster Stelle getauft, erst später differenzieren sich dann diese Ordnungen innerhalb der Kirche.